What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute vom fünften Tag in Cannes 2026. Hier ist Patrick und neben mir ist wieder
Lida.
Hi Lida, wie geht's dir?
Ja, super tired, also 5 Filme jeden Tag, seit ich hier angekommen bin, außer dem Tag, in dem der Eröffnungsfilm war, denn da läuft ja nur der eigentlich normalerweise und ein paar Wiederholungen, also richtig hart hier, auch weil der erste Film immer früh um 8 beginnt und der letzte dann erst so um 10, 11 anfängt und man so den ganzen Tag wirklich hier unterwegs ist und auch kaum zum Schreiben kommt. Zumindest geht es mir ganz doll so. Und sehr ärgerlich, was ich gemerkt habe und worüber auch viele Kolleginnen sich beklagt haben, die Interviews sind immer so getaktet, dass sie genau in der gleichen Zeitschiene sind, in der auch diese beiden Wettbewerbsfilme laufen. Das ist meistens so am Nachmittag. Und da fragt man sich wirklich, ob die das nicht hätten. Also da fragt man sich schon, ob das Absicht ist.
Ja, wir wissen ja, dass es hier noch so eine schwarze Bazaar-Karte gibt, die so ganz etablierte Leute haben. Das heißt, die können die Wettbewerbsfilme schon immer ganz früh am Morgen sehen und dann ist es natürlich kein Problem, in die Pressekonferenzen am Nachmittag zu gehen. Ja, vielleicht verdienen wir uns das nach 15
20 Kanten. So sind sie genau, so, wenn wir dann schon unsere Rentner sind.
Ja, genau. Na gut, ich muss sagen, ich bin jetzt wieder ein bisschen besserer Dinge, weil die Filme in den letzten 2 Tagen so ein bisschen nach oben gegangen sind, was jetzt aber nicht am Wettbewerb liegt. Dazu kommen wir noch, wenn Jakob wieder da ist. Ihr werdet es ja gehört haben, Jakob ist heute nicht da. Und wenn Jakob wieder da ist, können wir zum Beispiel über den Hamaguchi auch reden. Weil über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Den hatten wir mehr oder weniger schon groß erwartet, also ich besonders. Und ich dachte, wir reden mal wieder, wie schon in unserer letzten Zweier-Episode, über ein paar Filme, die uns eben noch so untergekommen sind. Aber das soll gar nicht despektierlich sein. Vielleicht sind da sogar Perlen dabei, im Gegensatz zu den großen im Wettbewerb. Und ich nehme das mal zum Anlass, um zu beginnen mit einem Film, der mir bisher am besten gefallen hat. Und das ist Virage. Das ist ein Langspielfilm-Debüt von Aline Souter und Céline Carrido. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich den Namen korrekt ausspreche. Vielleicht Carida, ich habe es gerade nicht ganz genau auf dem Schirm. Aber ja, das ist ein Debüt, der läuft hier in Acide, also dieser super, super unabhängigen Nebensektion. Das ist ein Film auf 16 mm gedreht, aus der Schweiz, spielt in Genf und ist sehr dokumentarisch, ist aber keine Dokumentation. Es gibt ein klares Drehbuch und der Film spielt aber schon sehr damit, dass es dokumentarisch irgendwie auch angelegt ist, die ganze Sache. Das fängt schon bei der Hauptdarstellerin an, Johanna Schopfer, denke ich, die man auch gar nicht im Internet findet. Also man weiß gar nichts über diese Person, man weiß gar nicht, ob das auch nur eine Erfindung dieses Films ist, aber jedenfalls, sie ist eine Kolumbianerin, die in Genf lebt und sie zeigt sich mehr und mehr als eine Autonärrin, was man am Anfang nicht unbedingt erwartet, wenn man sie sieht. Sie arbeitet dort für eine Luxusuhrenfirma und sagt aber gleichzeitig auch, ja, Uhren mag sie eigentlich gar nicht. Und das spiegelt so ein bisschen den Humor wieder, den der ganze Film hat. Ich fand den unglaublich witzig. Ich habe sehr viel gelacht. Vor allem, wenn man so ein bisschen Französisch spricht, ist es sehr, sehr, sehr erhellend immer mal wieder und auch überrascht einen. Gleichzeitig ist sie auch, so scheint es jedenfalls in dem Film angelegt zu sein, eine Lernerin der französischen Sprache, weil man sieht sie so auf der Straße umherlaufen und ganz laut so vor sich hin die Wochentage aufzählen oder Monate vielleicht auch, glaube ich, in einem Moment. Und ja, was ist das eigentlich für eine Geschichte? Man kann schon, ich glaube, damit nimmt man jetzt nicht zu viel vorweg, sagen, dass es eine Transfrau ist, aber das spielt im Film zumindest oberflächlich eine untergeordnete Rolle. Es drängt aber immer mal wieder in die Geschichte hinein, weil wir neben dieser doch sehr am dokumentarischen orientierten Gestaltung, auch wenn es auf 16 mm gedreht ist, was in der heutigen Zeit zumindest fast schon wieder so was Fiktives eigentlich reinbringt, so ein Element. Genau, wir haben diese Nebenpassagen, wo so Comicstrips gezeigt werden. Weil, wie wir dann lernen, ist sie auch eine Comiczeichnerin, die Johanna. Und die Shop-Ownerin dieses Comicladens ist auch eine gute Freundin von ihr, die auch manchmal dann die Tarotkarten legt und so weiter. Also alles sehr, sehr amüsant. Es erinnert mich sehr, ich weiß nicht, hattest du im Vorjahr Lieder den Laurent Donlevent gesehen, der hier im
den hatte ich gesehen. Und so ähnlich eben, also beide Filme sind tatsächlich strukturell ähnlich und diese Ähnlichkeit ist auch ein grundlegender Trend, den ich beobachten konnte auf den Dokumentarfilmfestivals, auf denen ich ja in den letzten Jahren und auch gerade auch in diesem Jahr war, nämlich zum einen hat man so eine Hybridstruktur, der Film ist dokumentarisch, aber auch mit improvisierten und fiktionalisierten Elementen, aber basierend auf dem Leben einer realen Figur und mit der gemeinschaftlich entwickelt, ist es eine persönliche Perspektive, also individuell fokussiert, statt jetzt investigativ oder gesamtgesellschaftlich, also es geht hier nicht, du hast schon erwähnt, es ist eine Transfrau, aber es geht hier nicht so sehr um Transmenschen in der Gesellschaft, sondern einfach um ihre private Situation. Und dann hat es so eine meandernde Struktur. Das heißt, es gibt keinen ganz klaren Fokus und keine eigentliche Handlung auch in dem Sinne, sonst ist es mehr so ein Slice of Life.
Genau, und ich glaube, der internationale Titel schon von Laurent Donlevent war ja, glaube ich, Drifting Lawrence oder
genau,
so.
Genau, das ist jetzt Summer Drift. Genau. Also, und es passt auch, es treibt halt alles vor sich hin.
Genau, aber gleichzeitig, dadurch, dass die Dinge so in der Schwebe sind, eröffnen die auch so immer relativ viel und die erlauben einem selbst so über die Dinge vielleicht manchmal auch neu nachzudenken. Wir wissen zum Beispiel gar nicht, wie viel ihre Arbeitskolleginnen wirklich über sie wissen. Es gibt ja diese eine Szene, als sie so fast wie in so einer Polizeibefragung oder so gefragt wird, wie das ja mit ihrer Familie sei, ob sie einen Mann habe und so weiter. Und man merkt sofort, sie erfindet da gerade irgendeine Geschichte mit einem Ehemann und zwei Kindern und so weiter. Und ich fand diesen ganzen Humor einfach sehr gut entwickelt. Und wo hast du die Information eigentlich hergeholt? Weil ich konnte dazu gar nicht großartig was finden.
Welche Informationen?
So, dass es so zusammen entwickelt wurde, das Skript und so weiter.
Ich glaube, ich hatte da das Pressematerial zum Screener, weil ich den vorab bekommen habe auf dem Screener. Aber ich weiß noch, dass ich das irgendwo gelesen habe, aber auch vielleicht auch irgendwo in der Recherche, weil ich dann eben auch viel also gegoogelt habe, was man so alles findet. Und dass das eben also gemeinschaftlich eben kreiert wurde. Und das ist tatsächlich auch so eine, weil ich da auch an eine weitere Parallele dachte zu den anderen Dokumentarfilmen, als ich das gelesen habe, dass es oft so ist, dass man eine ungefähre Vorgabe kriegt als Hauptfigur denn in diesen Dokus, was man machen soll oder was aufgenommen werden soll, aber es keine konkrete Anweisung gibt wie in dem Drehbuch, so musst du es machen.
So ein Treatment, ne? Sozusagen.
Genau, genau. Mhm. Also sowas wie, aber geh jetzt hier zu deinem Arbeitsplatz und schraube an deiner Uhr, aber es ist nicht vorgeschrieben, wie man das machen muss, sondern man macht es einfach wie immer.
Mhm. Ja, also für mich ist es eine große Empfehlung. Auch so ein bisschen Girodie, finde ich, steckt hier auch drin. Alain Girodie, ich finde, es ist eine Lineage, die man hier nachzeichnen kann. Und ja, ich glaube, dabei belasse ich es. Ich könnte noch einiges mehr dazu sagen, zum Beispiel Drag Race, wie mit der Sache hier gespielt wird und so. Aber ja, vielleicht komme ich gegen Ende des Festivals nochmal darauf zu sprechen, weil wir sind auch ein bisschen unter Zeitzwang hier. Oder Zeitzug, wie sagt man?
Zeitdruck.
Zeitdruck, genau. Deshalb, Lida, führ uns doch mal weiter. Welchen Film möchtest du besprechen?
Ja, auch eine kleine, eine große Doku, zu der ich aber nur wenig sagen werde, denn es ist ein Film von Steven Soderbergh, der hier sich also auf dokumentarisches Terrain begibt nach vielen, vielen Spielfilmen und gleichzeitig eine der Ikonen des letzten Jahrhunderts und der Musikgeschichte in den Mittelpunkt rückt, nämlich John Lennon. Das ist der Film, Titel ist Programm, The Last Interview. Das wurde eben aufgenommen. Das einzige Radiointerview, das John Lennon und Yoko Ono, also beide gemeinsam gegeben haben. Das heißt, es ist nicht nur ein Interview von John Lennon, sondern auch von Yoko Ono, das noch aufgenommen wurde am gleichen Tag, an dem auch Annie Leibovitz dieses berühmte Fotoshooting mit den beiden gemacht hat, das ganz viele ikonische Bilder hat. Und das war der Tag, an dem John Lennon erschossen wurde, der 8. Dezember 1980. Und ja, der gesamte Film ist einfach nur dieses Interview. Und da das nicht gefilmt wurde, haben wir dazu auch nur Bilder und Fotos aus dem Leben von Yoko Ono und John Lennon. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trocken, aber ich fand das, obwohl ich da sehr müde war, um 8.30 Uhr am Morgen, doch wirklich sehr spannend und mitziehend. Auch weil man dadurch sehr viele, zum einen die musikalische Entwicklung von John Lennon, auch ganz viel über Yoko Ono, was für mich sehr spannend war. Sie war ja lange so auf so einer sehr chauvinistisch definierten Position in der Musikgeschichte, wurde lange Zeit auch nicht anerkannt als eigene Künstlerin, die sie ja ist. Sie ist ja eine riesige Künstlerin, so was Happenings angeht und so mega wichtig. Sie hatte viele Ausstellungen im letzten Jahr, wo es auch so Retrospektiven und so gab über ihr Werk. Also darum war das für mich auch wirklich wie so ein Double Feature. Also es ist nicht nur, ich hätte mir auch wirklich gewünscht, dass der Film heißen würde, so wie Lennon and Ono, The Last Interview, nicht nur John Lennon, weil es ist einfach wirklich ein Übergehen von ihrer wichtigen Rolle in dem Film und auch Sozialstrukturen aus der Zeit, die da zum Beispiel hervorbringen, wenn John Lennon so sagt, was damals absolut neu und ganz revolutionär ist, dass er gern sich eine Kinderzeit nehmen möchte und das auch gemacht hat, 3 Jahre, um mit dem gemeinsamen Sohn zu Hause zu bleiben und dann so sagt, ja, einmal House Husband, also quasi von House Wife, so die männliche Version House Husband. Leider hat sich der Begriff nicht durchgesetzt. Ich finde den eigentlich sehr, sehr nett. Und auch wenn das so ein bisschen so einen Dämpfer dadurch kriegt, dass die beiden dann natürlich ein Zimmer, also so eine Nanny haben, so ein Kindermädchen und man dann denkt, okay, ich bleibe zu Hause für mein Kind, aber das Kindermädchen. Aber trotzdem eben einfach, dass das damals absolut gegen das Männerbild ging und dass auch wenn Yoko Ono so Sachen sagt, sie, das hat er nicht für mich gemacht, sondern das hat er einfach gemacht, weil er gerne Vater sein wollte und gerne seine Zeit mit seinem Kind verbringen wollte und dass sie glaubt, dass viele Männer das gerne wollen und ich habe auch mal die Hoffnung oder den Wunsch, dass viele Männer nicht nur aus Zwang Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, sondern auch gerne in die Vaterzeit gehen. Also solche Sachen sind einfach sehr, sehr spannend, auch das mitzukriegen, diese Dynamik. Also kann ich absolut empfehlen, diesen Film, auch für Leute, die jetzt nicht mega, mega Beatles-Fans sind.
Was mich jetzt interessieren würde, ist, das ist ja ein Interview, das man fast vollständig auch online archiviert findet. Und was hat Soderbergh denn jetzt genau gemacht mit den Bildern? Weil mir ist auch schon ein bisschen Kritik daran zu Ohren gekommen, dass er irgendwie so generative AI benutzt hat für Hintergründe und so.
Das muss ich jetzt nämlich recherchieren, das habe ich noch nicht irgendwo gelesen, aber ich habe mich auch über den Film, weil ich so viele Filme halt jeden Tag habe, auch noch gar nicht irgendwie recherchiert, aber das
wie,
ist ein gutes Schlagwort. Es wirkt so ein bisschen wie so eine Slideshow und da könnte man eigentlich auch den stärksten Kritikpunkt anbringen, nämlich, dass es dadurch visuell einfach nicht annähernd so spannend ist, auch wenn man viele Bilder sieht, die man, also die ich zumindest nicht kannte, also dass man auch das Gefühl hat, dass erfrischende Bilder dabei sind, so ungewöhnliche Momente, nicht nur die typischen John Lennon, Yoko Ono Porträtshots. Aber da hätte man vielleicht noch mehr machen können. Trotzdem fand ich es aber sehr angenehm, also einfach die Stimme zu hören, weil ich finde, es macht ganz viel aus, ob man einen Text liest oder wirklich einen Menschen sprechen hört. Und gerade auch, weil dadurch diese Gesprächsstruktur so ein bisschen durchkommt oder so Momente, die mit aufgenommen wurden, die eigentlich nicht für das, die in einem schriftlichen Interview nicht drin werden. So, wenn er so kommt und sagt, oh Leute, ihr habt ja schon angefangen, ich wusste das gar nicht und so, weil er eben erst oben war und Yoko Ono schon unten das Interview begonnen hat und solche Sachen. Also was einfach so eine, ja, so amüsante Atmosphäre so hat und das, also es hat mir schon sehr gut gefallen, aber es ist jetzt kein Film, der einen visuell vom Hocker reißt oder so. Das ist auch, könnte man auch als Hörbuch sich beim Autofahren anhören.
Und ist die Tonspur durchgängig oder wird die unterbrochen?
Nee, die ist durchgängig. Also wenn sie unterbrochen wurde, habe ich da nichts von mitbekommen. Okay. Das ist so ein sehr fließender Dialog und ich nehme an, dass da auch ein bisschen geschnitten irgendwo wurde oder remastered wurde, aber die Qualität ist auch sehr gut. Und das ist auch was Besonderes, weil es tatsächlich eines der Audio-Interviews in der allerbesten Qualität mit John Lennon ist, da die meisten Audio-Interviews mit ihm eben gemacht wurden für Texte, wo dann egal war, wie es klingt, man muss es nur irgendwie verstehen können, damit man es transkribieren kann. Und das, also ich persönlich mache ja auch lieber Audio-Interviews als Text-Interviews, einfach weil ich finde, dass es ein Unterschied ist, ob man wirklich jemanden reden hört oder ob man nur etwas liest.
Ja, ja. Ich muss aber sagen, ich mag auch diese Interviews, die zum Beispiel per E-Mail geführt werden, weil sich die Leute manchmal dann doch noch mehr Zeit nehmen können, an einem Gedanken richtig zu arbeiten, weil wir kennen es ja auch durch den Podcast, dass man denkt, manchmal denkt, oh, was habe ich denn da gerade gesagt? Das hätte ich doch viel besser formulieren können oder so. Und dahingehend mag ich diese E-Mail-Form manchmal auch, die sich immer mehr durchgesetzt hat. Naja. Ja,
oder vielleicht noch einen Satz nur dazu. Es hat halt auch was sehr Trauriges und Melancholisches, weil er zum Beispiel solche Sätze sagt wie, oh ja, and I will make music until the day I'm dead and buried, which hopefully will be in a very long, long time. Und war es natürlich nicht, ne? Denn es war sein letzter Tag. Also das hat dann nochmal sowas.
Okay, könntest du uns nochmal an den Titel erinnern?
John Lennon, The Last Interview.
Okay, okay, da ist der Titelprogramm. Okay, ja, also die neue Steven Soderbergh-Dokumentation. Ich glaube, sein letzter Film, The Christophers, ist noch nicht in Deutschland angelaufen, ne?
Nee, noch nicht. Ich habe das auch gerade geguckt. Und der letzte, der hier angelaufen ist, war Black Bag.
Da war ich übrigens ganz froh. Ich habe vor einem Monat oder zwei Monaten oder so in New York hatten die so eine Promotour und da war dann Ian McKellen auch in so einer Loge oder so, wo man dann sich ein Ticket reservieren konnte. Dann habe ich ihn mal persönlich gesehen. Es war ein ganz schönes Erlebnis, weil er ja so eine eigene Aura mit sich bringt. Ne?
Ja, das fände ich auch sehr, sehr cool, ihn mal in echt zu sehen.
Okay, dann wollte ich noch kurz über ein anderes Debüt sprechen. Also ich hatte vorhin schon ein Langfilmdebüt auf jeden Fall. Hier habe ich noch ein zweites. Ich bin nicht ganz sicher, wie man den Namen ausspricht, weil das ein Amerikaner ist, aber der Nachname eher so niederländisch oder so anmutet. Reed van Dijk oder Reed van Dijk. Atonement heißt er. Und der basiert im Großen und Ganzen auf einem New Yorker Artikel, so aus dem Jahr 2012 oder so. Und darauf ist eben der Regisseur gestoßen damals und hat sich daraufhin sehr in ein Thema eingearbeitet. Und dieses Thema ist der Irakkrieg 2003. Also, wie wir haben es alle noch im Kopf, der Irak hat Atomwaffen und so weiter. Ne? Das war damals die amerikanische Propaganda. Und der Film setzt 2003 damit ein, dass wir mit einer Familie in Bagdad sind. Und man lernt die so im Alltag kennen und ich war jetzt nicht mit der Prämisse vertraut, deswegen hat es mich dann schon doch sehr schockiert, als dann auf einmal die Bomben eingeschlagen sind. Natürlich weiß man aus dem Kontext heraus, okay, es wird nicht ganz friedlich hier enden. Jedenfalls macht der Film das ganz geschickt, weil wir beginnen mit dieser Familie. Wir haben also diese Perspektive, auf die wir erstmal so geeicht sind. Und dann geht es aber weiter, dass dem gegenübergestellt wird oder parallel gesetzt wird die Soldatenperspektive der Amerikaner, die jetzt keinesfalls glorifiziert werden und so weiter, ganz im Gegenteil. Denn wir sehen eben, dass Teile der Familie, genauer gesagt ein älterer Ehemann und Vater und dessen zwei Söhne, erschossen werden von Soldaten der Amerikaner, als sie durch eine Zone gehen, von der sie nicht wissen, dass die gerade für Schusswechsel sozusagen blockiert ist. Und sie fahren da mit ihrem Mercedes durch oder so und schwenken auch die weißen Fahne, aber das wird alles ignoriert in diesem Moment. Und ja, was passiert dann? Dann haben wir wieder eine Figurenperspektivenwechsel und wir sehen die Dinge aus der Perspektive des Journalisten der New York Times und später des New Yorkers. Und die Art und Weise, wie der Film mehrmals die Perspektiven wechselt, lässt einem so eine ganz unbequeme Perspektive zurück. Man kann natürlich sehr leicht irgendwie Urteile fällen oder so, wer da richtig, wer falsch gehandelt hat. Es ist ja in gewisser Hinsicht klar. Wir haben aber eben dieses Bemühen dieses eines Soldaten, dass er irgendwie Kontakt mit dieser Familie aufnehmen möchte, der er eben unter anderem mit seinen Kollegen die Mitglieder genommen hat durch die Schüsse. Und das behandelt dieser Film und ich fand es unglaublich stark inszeniert. Ich war auch überrascht, dass ich Kenneth Branagh mal in einer ganz guten Rolle sehe, weil ich jetzt kein großer Fan von ihm bin. Und der Film beginnt mit einer Einblendung von zwei Definitionen zu Atonement, was auf Deutsch so wie Buße oder so übersetzt werden könnte. Das heißt zum einen Wiedergutmachung oder Ausgleich einer Rechtsverletzung, ne, das kennen wir, Bußgeld und so weiter. Und wir haben eine Wiederherstellung zwischen Mensch und Gott. Und im Grunde versucht dieser Film, den beiden auf eine gewisse Art gerecht zu werden und in diesem Zwischenraum zu verhaften. Ja, das war Reed van Dijk's Atonement, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Lida, hast du noch eine Minute oder so?
Genau, ich habe noch etwa ein oder zwei Minuten, bevor ich losrenne zu James Grays Paper Tiger, nämlich den neuen Hirokazu Koreeda Sheep in a Box. Und vielleicht sage ich noch ein paar Sätze zu, je nachdem, ob Jakob den auch gesehen hat oder du wirst ihn später vermutlich ja noch gucken. Darum ist das jetzt nicht so schlimm, wenn das abgewürgt wird ein bisschen. Da spielen so Elemente von Pinocchio mit rein und auch von Der kleine Prinz. Es ist so futuristisch angelegt. Eine Familie, die ihr Kind verloren hat, nutzt einen neuen Service, nämlich ein Android, der genau aussieht wie ihr durch einen Unfall verstorbener kleiner Sohn. Und das ist dort auch eine weit verbreitete Technik. Das heißt, mehrere Familien mit Verlusterlebnissen haben Kinder. Es sind immer nur Kinder, keine Erwachsenen, die ihre Verstorbenen ersetzen sollen. Und eine Frage, die das Ganze eben auf den Punkt bringt, dieses Dilemma ist, wem gehören die Toten? Und diese menschlichen Wesen, die sich dann loslösen wollen von dieser erwachsenen Gesellschaft, die sie wirklich nur als Instrument zur Trauerbekämpfung sieht und gar nicht als Individuen, obwohl diese Androiden aber immer mehr wie Individuen fühlen. Also es ist thematisch sehr interessant. Ich fand ihn nicht so stark wie die vorigen Filme Koreedas, aber mag es durchaus, dass er hier ein neues Terrain sich erschließt, nämlich Science Fiction. Und das Ganze mit einer sehr melancholisch-realistischen Stimmung macht und es eigentlich vor allem um Trauer geht. Also allgemein auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich werde noch ein bisschen drüber nachdenken und kann dann vielleicht mit euch beiden noch ein bisschen mehr darüber reden, denn dieser Film, der schneidet sehr, sehr viele Elemente an. Auch der unterschiedliche Umgang mit Trauer, wie manche Trauer eben verdrängen wollen, manche wollen sie sich darin aufgehen lassen, manche wollen sie betäuben, also indem man sich einredet, es ist ja gar nicht passiert, das, was einem schmerzt. Und das ist eben sehr, sehr faszinierend, auch weil Japan einen ganz anderen Umgang mit dem Tod hat, als wir hier in Deutschland. Und also die asiatischen Länder, nicht Japan, also die Asiaten, auch weil die asiatischen Länder einen ganz anderen Umgang haben mit dem Tod, als wir hier in Deutschland. Der Tod da mehr auch noch stärker entrückt ist aus der Gesellschaft.
Okay, ja, wir sind unter Zeitdruck, deshalb müssen wir das hier zum Ende bringen. Aber, okay, und deswegen müssen wir das hier zum Ende bringen. Aber ich habe noch einige Fragen an dich zu diesem Film und vielleicht können wir das beim nächsten Mal unterbringen. Also ja, vielen Dank, Lida, und ras jetzt schnell zum nächsten Film.
Genau, das ist halt für euch so Real-Life-Festival-Atmosphäre, ne?